Wir mussten seit der Gründung des Islamischen Staates damit rechnen, dass sich die Gewalt dieser Dschihadisten nicht nur auf das Kerngebiet Syrien und Irak beschränkt, sondern dass die Anhänger des Islamischen Staates auch in der Peripherie der islamischen Welt tätig werden. Denn zusätzlich zu dem Kerngebiet des Islamischen Staates, das ist etwa so groß wie Großbritannien, haben ja bereits in mehr als 10 Ländern der islamischen Welt Dschihadisten sogenannte Provinzen des Islamischen Staates gegründet. Und von diesen Provinzen aus starten sie in andere Länder, beispielsweise von Libyen aus, haben sie in diesem Jahr bereits 2 Terrorattentate in Tunesien verübt, im Januar gegen das Nationalmuseum in Tunis und nun vor ein paar Tagen Badeort von Sousse. Etwas Vergleichbares haben wir zurzeit in Ägypten, wo die Provinz Nord-Sinai bzw. die frühere Dschihadistengruppe Ansar Beit al-Maqdi versucht, dem ägyptischen Staat ein Territorium zu entreißen, um von dort aus auf der einen Seite Angriffe auf das ägyptische Herzland, das Niltal, zu machen und auf der anderen Seite direkt an der Grenze zu Israel stehen. Das heißt, wir stehen heute vor einer doppelten Gefahr, wenn wir vom Islamischen Staat sprechen. Auf der einen Seite das Kerngebiet in der Levante, das sich trotz der internationalen Allianz gegen den Islamischen Staat weiter ausweitet und von wo Kämpfer in unsere europäischen Länder zurückkommen, auch mit dem Ziel, hier Terroranschläge zu begehen. Aber auf der anderen Seite besteht auch die Gefahr, dass in der Peripherie durch diese Provinzen dieser Terror übergreift auf andere Länder, beispielsweise eben vom Sinai auf Ägypten oder von Libyen nach Tunesien, möglicherweise natürlich auch von Syrien in den Libanon oder nach Jordanien. Und das wird die große Herausforderung sein, eben diese Ausweitung des Islamischen Staates zu dämmen, nachdem es uns schon nicht gelungen ist, den Islamischen Staat im vergangenen Jahr militärisch zu bekämpfen.
Schwacher Staat ist ein sehr, sehr idealer Zielpunkt für solche Organisationen wie Islamischer Staat. Können wir das sagen?
Ja, der Islamische Staat konnte sich nur entfalten, weil es ein Vakuum gibt im östlichen Mittelmeerraum, in den früheren Staaten Syrien und Irak. Diese Staaten waren gescheitert, weil sie nicht wie unsere Staaten in Europa funktioniert haben, sondern sie haben nur ähnliche Institutionen, sie haben eine staatliche Fassade, aber arbeiteten nicht wie unsere Staaten. Es gab keine gesellschaftliche Solidarität, weil zu viele Gruppen ausgeschlossen waren. Und haben aber nicht funktioniert wie unsere europäischen Staaten, weil sie keine gesellschaftliche Solidarität produziert haben. Das heißt also, wenn jemand in Not war, konnte er sich nicht an den Staat wenden. Und es gab auch keinen gesellschaftlichen Frieden, weil zu viele Gruppen von den herrschenden Eliten ausgeschlossen waren. Und so hat die Gesellschaft keinen Nutzen in diesen Staaten gesehen. Und wenn man einen Staat nicht braucht, dann kann man ihn auch fallen lassen. Und diesen Prozess hatten wir in den vergangenen Jahren. Und das hat, was manche fälschlicherweise als arabischer Frühling bezeichnet haben. Es war ein Auflehnen gegen Staaten, die ihre Aufgaben gegenüber der Bevölkerung nicht erledigt haben. Und da haben wir also das Vakuum, viele nichtstaatliche Akteure. Und der wichtigste war der Islamische Staat, der stärker war als andere. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen und er hat seine Chance genutzt.
Es ist ein Zeichen einer Krise oder ein durchgedachtes Projekt, Islamischer Staat?
Sicherlich kein durchgedachtes Projekt. Es gab Ansatzpunkte für islamische Staaten bereits, also über viele Jahrzehnte. Seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben wir eine stete Eskalation des islamistischen Terrors, der weitergreift, der weiterdenkt, der auf staatliche Strukturen denkt. Und sehen Sie den Unterschied zwischen Al-Qaida und dem Islamischen Staat. Al-Qaida hatte lange versucht, mit einem Terror gegen bestehende Regime diese zu stürzen und darauf einen islamischen Staat zu gründen. Der heutige islamische Staat geht anders vor. Er nutzt die Chance, die ihm die Geopolitik gegeben hat durch den Zerfall der Staaten Syrien und Irak, um sein Projekt zu gründen. Das ist ein doppeltes Projekt. Einmal Projekt gegen die Fremdherrschaft, zu sagen, wir wollen beispielsweise in Afghanistan die Russen vertreiben, wir wollen aus dem Irak die Amerikaner vertreiben. Es ist also ein Vertreiben der Nicht-Muslime aus der muslimischen Welt, aber es ist auch gleichzeitig ein islamisches Projekt, nämlich die Wiederherstellung einer alten islamischen Ordnung, so die Illusion, ein authentisch islamisches Leben führen zu können. Und diejenigen, die sich diesem Staat anschließen, glauben eben, eine solche göttliche Mission zu erfüllen.
Das ist eine Frage, dass um ein Land zu gründen, was nennt man islamischer Staat? Muss man die Gebiete behalten? Muss man Grenzen haben? Muss man eine Anerkennung von internationaler Gesellschaft? So können wir IS einen Staat nennen, juristisch gesehen.
Der IS ist sicherlich kein Staat in unserem völkerrechtlichen Sinn. Unser Staatsverständnis geht ja zurück auf den 30-jährigen Krieg in Mitteleuropa und den anschließenden Westfälischen Frieden, in dessen Folge ein Völkerrecht entstand, das auf Staaten begründete, dass sich Staaten gegenseitig anerkennen, dass sich Staaten gegenseitig respektieren, sich nicht in innere Angelegenheiten des anderen Staates einmischen, dass Grenzen respektiert werden. In diesem Sinne ist der Islamische Staat kein Staat. Er ist vielmehr ein Projekt, das auf Expansion angesetzt ist, um auch neue Gebiete zu erobern, neue Ressourcen zu erobern, um wirtschaftlich überlebensfähig zu sein. Auf der anderen Seite hat dieser IS natürlich eine Vielzahl von Institutionen, die ähnlich aussehen wie unsere Staaten. Es gibt eine Regierung, es gibt Verwaltungsebenen in den Provinzen, es gibt eine Schulbehörde, es gibt Scharia-Gerichtshöfe. Das heißt also, es ist von oben bis unten sehr straff durchorganisiert und insofern ist es ein Staat, zumal er ja auch über eine Armee hat, die sehr schlagkräftig ist, wie wir mittlerweile wissen. Einerseits erkennt er keine Grenzen an, er würde kein anderes Land anerkennen. Aber auf der anderen Seite, nach innen ist er tatsächlich ein Staat der Volk, also staatlichen Entwicklungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein bestehendes Land gegenwärtig den IS anerkennen würde. Wir hatten ja die Taliban in Afghanistan, die von 3 arabischen Ländern anerkannt worden sind. Aber die waren lang nicht so radikal, so extremistisch, so dschihadistisch, wie es der Islamische Staat heute ist.
Wenn wir versuchen, was passiert ist, sollen wir aus unserer Kultur ausgehen oder irgendwie versuchen, aus islamischer Kultur ausgehen? Muss man etwas von der islamischen Kultur verstehen?
Zum einen dürfen wir natürlich unsere Werte nicht verraten, sondern müssen dazu stehen, was Menschenrechte sind, wie Demokratie funktioniert, wie man mit dem anderen umgeht. Das ist das eine. Aber um zu begreifen, was dort geschieht, muss man natürlich die Geschichte dieser Länder verstehen. Man muss verstehen, also was dort schiefgegangen ist, wie die Fehlentwicklungen waren. Und denn nur dann, wenn man begreift, wo die Fehlentwicklungen verlaufen sind, kann man Ansatzpunkte finden zur Korrektur und um die Prozesse zu verändern. Beispielsweise, dass wir vor der Frage stehen, sollen wir eine interessegeleitete Außenpolitik betreiben oder eine wertegeleitete Außenpolitik? Sollen wir mit Diktatoren zusammenarbeiten, weil sie dort Stabilität erreichen können? Oder sollen wir sagen, nein, Diktatoren erzeugen langfristig auch nur Instabilität? Also denn wir haben ja in der Vergangenheit Diktaturen in der arabischen Welt unterstützt in der Hoffnung, dass sie Stabilität herstellen. Aber sie haben weder eine Stabilität geschaffen, noch eine Überleitung zu Demokratie. Das heißt also, sie war nicht förderlich. Und da stellt sich heute auch die Frage, wie gehen wir beispielsweise mit einem Land wie Ägypten um, das behauptet, den islamistischen Terror zu bekämpfen, das aber auf der anderen Seite auch viele gemäßigten Islamisten in die Untergrund treibt und in Gefängnissen radikalisieren lässt, sodass dort eine neue Generation von Terroristen herangezogen wird. Denn die Al-Qaida geht ja zu einem großen Teil zurück auf ägyptische Islamisten, die in den 60er Jahren in Ägypten radikalisiert worden sind und später Grundlage von Al-Qaida geschaffen haben.
Auch ein Streitpunkt, welche Form der Demokratie könnte wirksam sein in arabischen Staaten?
Zunächst geht es vielen Arabern nicht so sehr unmittelbar um Demokratie, Der erste Schritt wäre zu sagen, eine bessere Regierungsführung, denn die bestehenden Regierungen der arabischen Welt kommen ihren Aufgaben ja nicht nach. Also die Jugend hat keine Perspektiven, die Schulen sind schlecht, Gesundheitswesen ist schlecht, wer Unternehmer ist, steht Korruption gegenüber und einem unfairen Wettbewerb durch Unternehmen, die mit dem Staat verbündelt sind. Vielen Leuten geht es zunächst darum, gerechte Strukturen herzustellen, eine gute Regierungsführung. Sehen Sie, wenn Sie können Syrien und Irak vor 2011 mit Dubai vergleichen oder auch Libyen. In diesen Ländern des alten Arabiens hatten sie eine extrem schlechte Regierungsführung. Dubai ist auch keine Demokratie und trotzdem wandern die Araber, wenn sie die Chance haben, ihre Länder zu verlassen und nicht nach Europa oder Amerika gehen wollen, sagen sie, sie wollen in Dubai leben. Also in Dubai leben sie in der arabischen Welt, nicht in einer Demokratie, aber sie leben in einem Land, das transparent ist, wo sie keine Korruption haben, wo die Regierung die Mittel einsetzt, um öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen. Und das finden die Menschen dort gut. Und deswegen haben sie auch auf der arabischen Halbinsel, beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten, keinen Widerstand gegen die dort herrschenden Emire und führenden Stämme. Das ist also der erste Schritt, gute Regierungsführung. Zweite wäre dann also Partizipation. Das heißt also eine Teilhabe am politischen Prozess, nicht ausgeschlossen zu sein. Das muss nicht bedeuten, Wahlen zu haben und im Parlament vertreten zu sein. Das wäre erst der nächste Schritt. Sondern dass die Regierung auf die Nöte der Bevölkerung eingeht, dass diese erhört. Und das haben sie auch wieder in den kleinen Staaten am Golf, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, die Regierenden nehmen sie ernst und hören auf sie, gehen auf ihre Nöte ein, verbessern ihr Leben. Da gibt es viele Mechanismen, informelle Zusammenkünfte, in denen, also vor allem informelle Zusammenkünfte in den Divans, in denen die Menschen direkt mit dem Herrscher sprechen können und der dann sagt, ja, eine gute Idee, das müssen wir umsetzen. Und erst wenn die Sachen dann so komplex werden und so großräumig, dass auch diese informellen Begegnungen nicht mehr möglich sind, wird es erforderlich, eine Demokratie einzuführen. Aber das ist der weitere Schritt. Ich glaube nicht, dass es heute sinnvoll ist, in der arabischen Welt mit einem Schlag eine Demokratie einzuführen. Wie sehr das scheitern kann, haben wir ja im Irak gesehen, als Saddam Hussein 2003 gestürzt wurde. Die Diktatur von Saddam Hussein ist heute ersetzt worden durch eine Diktatur der schiitischen Mehrheit, die auf die sunnitische Minderheit nicht einzugehen bereit ist. Auch die sind mit einer großen Mehrheit gewählt worden. Ja, aber Demokratie ist eben nicht nur die Mehrheit bei Wahlen zu haben, sondern Demokratie ist auch auf die Rechte der Minderheit zu schützen.
Müssten wir uns fürchten, in Westeuropa oder hier in Mitteleuropa? Was denken Sie?
Ja, Nara, ich glaube schon, dass wir uns fürchten müssen, denn viele junge Islamisten und extremistische Dschihadisten reisen ja aus unserer Mitte, aus unseren europäischen Gesellschaften in das Gebiet des Islamischen Staates und glauben, dass sie dann einen Sinn haben, dass sie für einen Staat arbeiten, der eine Utopie Wirklichkeit werden lässt. Wenn sie dort sind, dann werden sie da sicherlich desillusioniert und eines Besseren belehrt. Aber sie bekommen dort Kampferfahrung, sie werden dort Zeuge einer beispiellosen Grausamkeit und Brutalität, mit der Dissidente, mit der Andersgläubige dann öffentlich hingerichtet werden. Wir haben ja alle diese Enthauptungsvideos vor Augen. Und dann kommen sie zu uns zurück, sind traumatisiert oder sind auch motiviert, bei uns Anschläge zu machen, um bei uns eine Destabilisierung einzuleiten. Die Sicherheitskreise gehen davon aus, dass jeder vierte Rückkehrer aus solch einem Gebiet eine Gefahr für unsere Sicherheit ist. Nicht jeder vierte muss damit auch einen Anschlag verüben, aber er ist bereit, so einen Anschlag zu verüben. Er ist bereit, in einer Bewegung mitzuarbeiten, die diese dschihadistischen Ziele in Europa verfolgt. Und insofern ist es eine Gefahr und wir sollten da den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir haben nicht die Option, nichts zu tun. Wir müssen etwas unternehmen.